Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wenn man sich so die Zustimmungswerte zur AfD anschaut, gerade in Regionen und Bundesländern, in denen die Partei besonders radikal und extrem auftritt, dann fragt man sich ja unwillkürlich, rechtsextrem, ist das eigentlich das neue Normal? Wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen und später dann noch in Brandenburg, da geht's um genau diese Frage in einem Buch, über das wir jetzt reden. Rechtsextrem, das neue Normal? Fragezeichen. Die AfD zwischen Verbot und Machtübernahme. Das ist ein Sammelband, im Grunde so mit dem Who is Who der deutschen Expertise zum Thema. Herausgegeben hat den Sammelband Fabian Virchow. Er leitet an der Hochschule Düsseldorf den Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus und Neonazismus. Gemeinsam mit Matthias Quent, er ist Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und ich habe Fabian Virchow in den Deutschlandfunk Kultur eingeladen, gemeinsam mit einer der Autorinnen dieses Bandes, Ann-Kathrin Müller. Sie ist wiederum Journalistin, recherchiert und schreibt für den Spiegel über die AfD, über Rechtsextremismus. Guten Tag Ihnen beiden, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Guten Tag.
Herr Virchow, diese Frage, diese Titelfrage, Rechtsextrem, das neue Normal, dieser Frage scheinen Sie ja direkt im Vorwort eigentlich schon eine Absage zu erteilen. Von wegen normal lese ich da. Warum ist das trotzdem eine sinnvolle Leitfrage für diesen Band?
Das ist deshalb eine sinnvolle Leitfrage, weil die Zustimmungswerte, die wir für die AfD in den Umfragen sehen, verdeutlichen, dass das, was in der Geschichte der Bundesrepublik lange als nicht akzeptabel, nicht normal angesehen wurde, nämlich eine rechtsextreme Einstellung zu vertreten und oder eine solche Partei zu wählen, für doch eine große Zahl von Menschen inzwischen akzeptabel, normal, selbstverständlich geworden ist. Nicht nur im Hinblick auf die Frage, markiert diese Partei möglicherweise zu Recht ein Problem, sondern viele sehen diese Partei inzwischen eben auch als Problemlöser an. Und das ist eben auch eine Form von Normalisierung.
Und die Partei spielt eben mit einer scheinbaren Normalität. Das beschreiben Sie auch in Ihrem eigenen Text. Der befasst sich mit Strategien der Machteroberung. Und das ist so ein Widerspruch, ne? Die Partei insgesamt wird immer radikaler und gleichzeitig vor Ort scheint sie dann ja doch manchmal ganz normale Sachpolitik zu machen. Und da schreiben Sie dann, naja, gibt es dann Leute, die denken, hey, das ist doch mein Nachbar. Der hat jetzt hier die Grünfläche beschlossen. Der ist doch nicht Teil einer rechtsextremen Bewegung. Also welche Rolle spielt diese strategische Scheinnormalität?
Die AfD bemüht sich sehr systematisch darum, als normale Partei zu erscheinen. Sie klagt juristisch gegen die Einstufung als gesichert rechtsextrem oder als Verdachtsfall, je nachdem, in welchem Bundesland wir sind. Sie tritt in den Regionen, in denen sie handlungsfähig ist, und das sind eine ganze Reihe von Regionen, insbesondere den ostdeutschen Bundesländern, als ganz normale Partei auf. Jetzt bei den Wahlkämpfen veranstaltet sie Sommerfeste, man geht dorthin mit der Familie zum Grillen und so weiter. Und ganz wichtig, glaube ich, inzwischen dort kennt jede Person jemanden bei der AfD. Und das sind eben Leute, die man möglicherweise schon lange kennt. Und das sind dann eben nicht diejenigen, die man so in so ein Bild sortiert, oh, das sind Rechtsextreme, sondern das sind Nachbarn, Verwandte, Bekannte aus dem Sportverein, aus der Feuerwehr. Und mit denen hat man schon lange zu tun. Und insofern ist das irgendwie gar nicht spektakulär, wenn man dann sich auch für die AfD interessiert.
Ann-Kathrin Müller, wenn Sie über die AfD recherchieren, ja auch viel vor Ort sind bei Parteitagen, bei Veranstaltungen, erleben Sie das auch so? Weil ich habe gleichzeitig den Eindruck, es gibt ja auch diese AfD, die eigentlich jegliche Scham fallen lässt mittlerweile und gar nicht mehr auf normal tut.
Absolut. Also das ist so ein bisschen das Paradoxon. Sie gibt sich sehr normal und sie macht genau das, was Herr Virchow gerade beschrieben hat.
War ja auch mein Slogan, ne? Deutschland aber normal,
genau,
vor ein paar Jahren.
Bei der Bundestagswahlkampagne, genau. Und gleichzeitig legt sie es immer wieder darauf an, Dinge, die als normal erscheinen, die unser gesellschaftlicher Konsens sind, wie man als Partei mit anderen Parteien umgeht, wie man mit Journalistinnen, Journalisten umgeht, da geht sie dann auch immer wieder gegen. Also wo man dann ganz klar merkt, sie will auch eine Grenzüberschreitung. Weil wenn man die mehrfach gemacht hat, dann regt sich irgendwann niemand mehr auf. Und so normalisiert sie dann aber eben auch ihre Sprache, ihre Themen, ihren Umgang, ihre ganzen Grenzüberschreitungen. Und das ist ganz interessant, weil sie das eben macht, um noch weiteren Raum sozusagen zu bekommen.
Ihr Text, Frau Müller, der befasst sich mit der AfD im Parlament, vor allem aber auch im Verhältnis zu einer anderen Partei, nämlich zur CDU. Und wenn wir das unter dieser Frage nach der Normalität uns angucken, könnte man ja meinen, sein. Es sei im Sinne der AfD, möglichst normal auszusehen, um da irgendwie doch mal in eine Koalition mit der Union zu kommen. Sie schreiben jetzt aber, das Gegenteil sei der Fall. Es sei im Sinne der AfD, die CDU zu zerstören.
Ja, das haben die tatsächlich als Ziel ausgegeben.
Warum?
Und zwar, es geht darum zu sagen, alles, was sozusagen im rechten Spektrum der deutschen Gesellschaft, im Parteiensystem zu finden ist an Wählerinnen und Wählern, wollen sie haben, um am Ende die absolute Mehrheit zu bekommen. Die AfD, zumindest dieser völkische Teil der AfD, legt es nicht darauf aus, jetzt mal hier und da ein bisschen mitzuregieren und dann hier ein bisschen härtere Asylpolitik und dann ist schon gut und das Gendern verbieten oder so, das würde ihnen reichen. So ist es nicht, sondern das Grundziel ist, so viel Macht zu bekommen, dass man wirklich radikale Veränderungen schaffen kann, um eben auch diese Wählerschaft, die man sich ja so erarbeitet hat, nicht zu enttäuschen. Denn man stelle sich das mal vor, die müssen irgendwie sich mit jemandem koalieren und bekommen dann eben nicht ihre Agenda.
Dann sind sie plötzlich selber Altpartei.
Genau, ja. Dann ist das, was sie die ganze Zeit den anderen vorwerfen, noch mehr wahr, als es jetzt auch schon ist. Also auch bei der AfD gibt es sehr viel Korruption, sogar mehr als bei anderen. Das heißt, wir haben hier eine Partei, die ganz klar sagt, wir dürfen uns nicht mäßigen. Und wir müssen neben den ganzen Linken, die wir ja angreifen und dem angeblichen Wokismus und so, müssen wir unbedingt gegen die CDU vorgehen.
Das ist eine klare Zerstörungsstrategie. Also Zerstörung ist nicht mein Wort, das kommt aus der Partei selber gegen die CDU. Und Sie schreiben nun, die CDU reagiere darauf genau falsch und helfe sogar noch dabei. Wieso das?
Sie reagiert insofern falsch, als dass sie nicht in jeder Region, in jeder Situation sozusagen größtmöglichen Abstand von der AfD hält. Das gibt es, aber das gibt es eben teilweise auch leider nicht. Und man merkt es eben auch daran, dass sie zum Teil Themen oder bestimmte Worte sogar übernehmen von der AfD oder sich zumindest daran wanzen. Und das wiederum hilft dann der Normalisierung der Partei. Die wirkt dann nämlich weniger extremistisch, weniger radikal. Und dadurch machten sie die AfD in einem mittelbaren Schritt dann wieder stärker. Und am Ende ist es dann eben eine sehr starke AfD, wo dann die CDU sagt, naja, aber wenn, also gerade jetzt in den Ländern, über die wir viel auch reden, wegen der Landtagswahlen, wenn dann da Wahlen sind, wir können ja nicht irgendwie ein Drittel der Wählerinnen und Wähler ignorieren. Mhm. Was natürlich grundsätzlich richtig und wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, warum die wählen und was man da tun kann. Aber ich meine, nach jeder Wahl werden irgendwie 50% der Leute ignoriert meistens. Insofern ist das sehr kurzsichtig von der CDU.
Dieses Problem, wie als konservative Kraft in Deutschland eben Union mit der Rechtsextremen in Deutschland, der AfD, umgehen. Herr Virchow, das spielt auch in Ihrem Text eine Rolle und Sie kommen da auf den Punkt, dass dann von konservativer Seite oft das Beispiel Dänemark kommt. Da habe es ja geklappt, stark rechte Positionen zu übernehmen, um dann die Rechte damit wieder klein zu kriegen. Sie halten das für ein falsches Argument. Warum?
In Dänemark ist es insbesondere die dortige Sozialdemokratie gewesen, die einen deutlichen Schwenk unternommen hat und eine sehr restriktive Asylpolitik dann umgesetzt hat. Tatsächlich ist die Zustimmung zu der dänischen Folkepartie zurückgegangen, aber die Argumentation, dass das jetzt zentral mit dieser veränderten Politik im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik zu tun hat, greift insoweit zu kurz, weil es gleichzeitig Veränderungen im Parteiensystem gegeben hat und eine andere Partei der extremen Rechten jetzt inzwischen dann doch wieder deutliche Zustimmungswerte erhalten hat. Und weil es eben gleichzeitig auch eine erkennbare Profilierung im Bereich der Sozialpolitik gegeben hat. Also das eindeutig und einseitig auf diesen Faktor zurückzuführen, greift sicherlich zu kurz.
Und was zeigt Ihre Forschung? Funktioniert der Gegenkurs, die klare Kante?
Ich glaube, es ist komplizierter, als Schluss zu folgern, dass es umgekehrt ganz einfach wäre. Auch das sehen wir in einigen Ländern, dass es eine starke und eindeutige Abgrenzung gibt. Das bedeutet leider auch nicht immer, dass die extreme und die populistische Rechte geschwächt wird. Das hat viel damit zu tun, wie in den jeweiligen Gesellschaften das Vertrauen in die demokratischen Parteien aussieht, welche konkreten Herausforderungen es in diesen Gesellschaften gibt, ob die demokratischen Parteien das Thema Migration tatsächlich zum Hauptthema machen und damit auf das Konto der Rechtsextremen und Rechtspopulisten einzahlen oder ob es ihnen gelingt, andere Themen in den Vordergrund zu stellen und bei diesen Themen dann auch eine Politik zu machen, die den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung zugutekommt.
Frau Müller, Sie zitieren in Ihrem Text auch noch eine Oxford-Studie, wo es darum geht, dass es nicht nur wichtig ist, was gesagt wird in der politischen Diskussion, sondern auch, wer es sagt. Und diese Studie, die kommt zu dem Schluss, wenn die AfD extreme Positionen äußert, dann erreicht sie damit nur die eigenen Anhänger. Wenn andere Parteien das übernehmen, dann verschiebt sich plötzlich die Meinung von noch ganz anderen Menschen. Jetzt sind Sie keine Politikberaterin, trotzdem, was schließen Sie denn daraus? Was bedeutet das für die Unionsparteien jetzt in diesem Herbst mit diesen drei Landtagswahlen?
Man muss ganz ehrlich sagen, man müsste eigentlich die AfD rechts liegen lassen. Sie ignorieren, was ihre Inhalte, ihre Thesen, ihre Sprache angeht. Also nicht wir Journalistinnen, ja, wir sollten uns darum kümmern, was diese Partei tut und so, aber als Partei brauche ich die AfD nicht als Ausrichtungsmerkmal. Man muss sich nicht ständig irgendwie sagen, ja, deren Idee ist doof, wir haben eine viel bessere. Man kann einfach sagen, wir haben folgende Idee. Und wenn man das dann auch noch in der Sprache macht, die eben nicht despektierlich ist, sondern eben lösungsorientiert, und das kann auch hart in der Sache mal sein, da kann die CDU auch sagen, was die SPD da macht, ist doof. Aber eben, wenn ein Friedrich Merz behauptet, die Ampel sei eine Gefahr für Deutschland, dann ist das einfach drüber und dann ist es nichts, was Demokraten übereinander sagen sollten.
Ann-Kathrin Müller, sie hat einen der Texte für diesen Sammelband geschrieben. Insgesamt sind es ja deutlich mehr als 20 Autorinnen und Autoren über die Scheinnormalität des Rechtsextremismus, über Ostdeutschland als Testgelände, über die Rechtsradikalisierung des Bürgertums, über das Verstummen der Mitte. Herr Virchow, was war eigentlich Ihr Auftrag? Was haben Sie denn als Herausgeber den ganzen Leuten gesagt? Was sollen Sie denn schreiben?
Also ich glaube, wir haben denen nicht gesagt, was sie schreiben sollen. Wir haben den Eindruck gehabt im Herbst letzten Jahres, es wäre hilfreich, wichtige Aspekte nochmal in einem Band zusammenzufassen, und haben dann Kolleginnen, von denen wir wussten, dass sie zu bestimmten Themen arbeiten, angefragt, ob sie dazu sehr kurzfristig, das muss man nochmal sagen, einen Beitrag verfassen würden.
Gab es eine Perspektive, die Sie überrascht hat, die Sie noch nicht kannten?
Ehrlich gesagt nicht, weil ich mich jetzt sehr lange mit dem Rechtsextremismus,
ja.
Insofern fand ich es nicht überraschend. Insofern hat man natürlich auch eine Idee, wen man da einlädt, was man im Großen und Ganzen dann nachher bekommt.
Einer der Texte, der behandelt auch das Verhältnis der AfD zu den Medien. Und Frau Müller, wenn Sie recherchieren, auf Parteitage fahren etc., was erleben denn Sie da?
Ja, so einiges. Das kommt darauf an, um wen es hier geht. Wenn wir von der Parteispitze anfangen, dann gibt es einen Parteichef, der seit längerem schon nicht mit mir reden will, der mich in der Parteitagshalle angeschrien hat, der beim letzten Parteitag mich sogar vom Empfang wieder hat ausladen lassen, obwohl ich schon akkreditiert war.
Sie haben die Akkreditierung wieder weggenommen bekommen?
Absolut.
Weil?
Weil ich einen Text geschrieben hatte, dass es in der Partei nicht so gute Stimmung gibt und dass, wenn die Stimmung sich irgendwie niederschlagen würde auf dem Parteitag, dass es dann vielleicht ihn sein Amt kosten könnte.
Dieser Kollege von Ihnen, Andreas Speit, der diesen Text über die Medien in diesem Band geschrieben hat, der berichtet auch wirklich von richtig körperlichen Drohungen, teilweise auch von Gewalt. Was bekommen Sie damit?
Ja, also wenn man davon ausgeht, was so in meinem Postfach oder bei Twitter-Kommentaren so steht, dann gibt es da einige Menschen, die mir gerne Gewalt antun würden. Und bei Veranstaltungen ist mir tatsächlich auch schon, bin schon geschubst worden, ich bin schon bespuckt worden. Mir hat schon mal jemand einen Fahnenstock Richtung Gesicht geschlagen. Ja, also da erlebt man so allerlei und muss tatsächlich inzwischen sich gut vorher überlegen, wie man an so eine Veranstaltung rangeht und wie man wieder wegkommt.
Erleben Sie als Frau anderes als Ihre männlichen Journalistenkollegen?
Ja, insofern, als dass viel von den Kommentaren sehr sexualisiert ist, also dass es dann viel um meinen Körper oder um mein Geschlecht geht, Vergewaltigungsdrohungen und sowas kriegen, glaube ich, Männer auch weniger.
Herr Virchow, bei Ihnen in Ihrem Text ist auch die Rede davon, dass die politische Macht eben nicht erst an der Regierung beginnt, sondern als Drohmacht. Das hängt ja ein bisschen damit zusammen, was Frau Müller da gerade beschrieben hat. Und wir hatten rund um das Milieu der Reichsbürger, wir hatten da Razzien und dergleichen. Und gleichzeitig gab es dann immer so diesen Gegenreflex, dass viele gesagt haben, ach na ja, diese Rentner. Also wie ernst oder nicht ernst muss man das Gewaltpotenzial, das Drohpotenzial nehmen?
Ich glaube, dass man das sehr ernst nehmen muss. Diese Gewaltdrohungen wirken zum Teil subtil, zum Teil doch sehr offen. Also es gibt Beispiele aus Brandenburg, wo dann Unterschriften gesammelt wurden um eine Petition gegen eine Unterkunft für Geflüchtete auszulegen. Und in den Läden, die sich da verweigert haben in dem Ort, kamen dann zwei Tage später zwei, drei doch sehr kräftige junge Männer und haben gesagt, wollen Sie das nicht doch hier auslegen? Also das sind so Sachen, die wirken, die sich rumsprechen und die de facto tatsächlich ein großes Einschüchterungspotenzial haben.
Wie eng sind denn nachweislich die Verbindungen zwischen der AfD selbst und diesen gewaltbereiten, teils ja heute schon bewaffneten Extremisten?
Na, ich glaube, man muss das tatsächlich als ein geteiltes Milieu begreifen. Das sieht man jetzt auch im Zusammenhang mit dem Verbot dieser Zeitschrift Kompakt, mit anderen Initiativen, sogenannte Vorfeldorganisationen, so wie die AfD das beschreibt, also Organisationen, mit denen sie aktiv zusammenarbeitet und die alle daran wirken, die demokratische Gesellschaft zu delegitimieren, die dieses Bedrohungspotenzial aufbauen, was nicht heißt, dass man dann sozusagen jeweils im Einzelfall einer Person, die in der AfD aktiv ist, solche Gewaltdrohungen nachweisen kann. Das gibt es auch. Aber das entsteht sozusagen aus einem bestimmten Milieu und da ist die AfD nun mal der stärkste, mit den meisten Ressourcen ausgestattete Akteur.
Und man muss sagen, also die AfD ist schon die Partei, die sehr viele Gewalttäter auch in sich hat. Also es gab immer wieder verurteilte Straftäter. Gibt auch Leute, die sozusagen während ihrer Zeit in der AfD handgreiflich wurden. Das ist schon die Partei, die am meisten mit diesen Milieus übereinander schwappt und sich da eben auch bedient und ja auch mit ihrer Sprache für Gewalt sorgt. Und auch Sprache kann ja Gewalt sein.
Am Ende dieses Buches lassen Sie, Herr Virchow, den CDU-Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz zu Wort kommen und der wirbt in seinem Text und auch seit längerem schon öffentlich für ein AfD-Verbotsverfahren. Was sind denn seine zentralen Argumente?
Die zentralen Argumente sind zunächst mal, dass die AfD eine Partei ist, die verfassungswidrig ist. Das heißt, sie ist in ihrem gesamten Wirken gerichtet gegen den demokratischen Rechtsstaat. Ein wichtiges Argument ist, dass die Zivilgesellschaft alleine nicht in der Lage sein wird, diese Gefahr für die Demokratie tatsächlich wieder einzuhegen. Und Herr Wanderwitz schürt, glaube ich, nicht die Hoffnung, dass damit das Problem insgesamt erledigt ist, aber doch, dass ein ressourcenstarker, wirkmächtiger Akteur für eine gewisse Zeit jedenfalls aus dem Rennen genommen wird, in dem Sinne, dass eben dieses Potenzial, was ihm zur Verfügung steht, nicht mehr in der Form wirksam wird.
Denn das wäre ja ein Gegenargument, dass selbst wenn das Bundesverfassungsgericht dem dann zustimmt und die Partei verbietet, dass damit ja längst keine Gesinnungen irgendwie sich ändern. Das heißt, es geht eigentlich nur in Anführungsstrichen um die öffentlichen Gelder für die Partei, um Zeitgewinn?
Na, das würde ich so nicht sagen. Also ein Verbot zielt nicht auf Einstellung. Das, glaube ich, ist einfach ein schiefes Bild, was da produziert wird. Sondern es geht darum, eine Struktur möglichst nachhaltig zu schwächen, aus der heraus es zu antidemokratischen Äußerungen und politischen Praktiken kommt, die eben, das glaube ich, lässt sich an vielen Materialien überzeugend zeigen, diese demokratische Gesellschaft zerstören will, die Minderheitenrechte beseitigen will, die eine Form von Normalität herstellen möchte, wenn sie es denn könnte, die viele demokratische Rechte rückgängig machen würden. Und insofern wäre das etwas, womit man auch Zeit gewinnt, um im Prinzip die demokratischen Prozesse zu stärken und auch diejenigen, die der AfD im Moment Glauben schenken, die möglicherweise erneut anzusprechen und zurückzugewinnen für demokratische Prozesse und Institutionen.
Sie haben diesem Text von Herrn Wanderwitz quasi das Schlusswort gegeben. Daraus schließe ich jetzt mal ganz frech, dass Sie als Herausgeber sich dieser Position anschließen und für ein Verbotsverfahren sind?
Das ist zutreffend, ja.
Das ist zutreffend. Und Frau Müller, ich habe auch vorhin schon zu Ihnen gesagt, Sie sind jetzt nicht Politikberaterin. Was halten Sie davon?
Tatsächlich auch viel einfach aus den Erfahrungen der letzten Jahre und dass man nicht unterschätzen darf, dass es eben nicht nur Protestwähler sind, sondern dass es Leute sind, die sehr, sehr fest an diese Ideologie glauben, die wirklich davon überzeugt sind, dass das System, was sie als eins wahrnehmen, gegen sie kämpfe und so weiter. Und ich habe mir tatsächlich auch mal die Mühe gemacht, mit einem Kollegen mir die 1000 Seiten Materialsammlung zur NPD anzugucken, die damals Grundlage für das Verfahren waren. Und damals hat man ja entschieden, dass man die NPD nicht verbietet, nur weil sie zu klein war, nicht, weil man sie nicht
als die Gefahr nicht real genug sei.
Genau, obwohl man gesagt hat, verfassungsfeindlich ist sie. Insofern könnte man davon ausgehen, die AfD ist deutlich mächtiger heute, dass das Argument nicht zählen würde. Und ich war überrascht, also ich habe diese alten Dokumente gelesen und war überrascht, wie viel mir davon sehr, sehr, sehr bekannt vorkommt. Und würde sagen, es gibt nur den Unterschied, dass der Antisemitismus der AfD etwas verklausulierter ist, dass man eben nicht über Juden redet, sondern über Globalisten. Und dass auch die Verherrlichung der Nazizeit noch weniger stark ist als bei der NPD jetzt im Vergleich. Aber die anderen Kriterien, die anderen Vergleiche, kann man alle ziehen. Und insofern reicht es definitiv aus, dass man es mal checkt. Und dafür ist das Bundesverfassungsgericht ja nun mal auch da, dass es eben unsere Demokratie, die ja wehrhaft sein soll, dann auch unterstützt.
Das sagt Ann-Kathrin Müller, die Journalistin vom Spiegel, die zur AfD recherchiert und den Text hier beigesteuert hat für den Band Rechtsextrem, das neue Normal, Fragezeichen, die AfD zwischen Verbot und Machtübernahme. Und Herausgeber dieses Bandes ist Fabian Virchow, gemeinsam mit Matthias Quent. Das Buch, das können Sie kaufen im Piper Verlag für 22 Euro. Und ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.